Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Jutta Almendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Willkommen im Studio, schönen guten Tag.
Danke für die Einladung, Herr Frenzel.
Ich freue mich auf eine Stunde Radio mit Ihnen oder wahlweise 30 Minuten Podcast. Wir sortieren Themen dieses Tages, Fragen wie zum Beispiel, ob es zu viele Menschen auf der Welt gibt, ob die Grundrente gerecht ist. Aber erste Frage an Sie, Frau Almendinger, und da frage ich die frühere Nürnbergerin. Sie waren ja einige Jahre an der Spitze des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg. Wie wichtig ist das Nürnberger Christkind?
Für Nürnberg und darüber hinaus, das ist eine Weltmarke, dieses Christkindchen. Mhm. Und von daher ist es wichtig und es ist auch wichtig, dass sich wirklich junge Frauen, die sich breit interessieren, zu so einer, ja doch wirklich Statusfigur werden und damit auch zeigen, dass die Jugend sehr viel kann.
Heute zeigt sich das Christkind, deswegen spreche ich es an, das Nürnberger Christkind in seinem diesjährigen Engelskostüm. Benigna Munsi, 17 Jahre jung. Muss ich das jetzt an dieser Stelle erwähnen, dass es da diesen unsäglichen Kommentar aus den Reihen der AfD gab, oder lassen wir das besser
verschwiegen?
Ich finde,
man muss es erwähnen, ja. Weil es ja doch symptomatisch ist damit, wie wenig die AfD mit unserer Vielfalt der Diversität umgehen kann. Und welches Trauerspiel wir uns mittlerweile öffentlich auch erlauben können.
Man muss dazu sagen, damit man diese unsägliche Kritik der AfD versteht, die junge Frau ist Tochter eines Inders und einer Deutschen. Und deswegen gab es diese Kritik, wie denn jemand mit dieser Herkunft eben das Christkind symbolisieren könne.
Ja, weil es natürlich im Lukas-Evangelium auch blauäugig und blond war. Das kann man sich so richtig vorstellen. Nein, ich finde das traurig. Das ist ja eine harte Auswahlentscheidung. Man muss ja wirklich, also die Benigna Munsi ist eine gute Schülerin, ist im Schauspiel hochinteressiert, spielt und hat schlichtweg die besten Antworten gegeben und repräsentiert Deutschland, wie es meines Erachtens heute dasteht. Und dann mit solchen Querschlägen so hervorragend zurechtzukommen, wie sie das ja offensichtlich getan hat, fand ich also Hut ab. Klasse für so eine junge Frau.
An meiner Seite heute die Soziologin Jutta Almendinger, Umkremplerin aus Leidenschaft. Den Titel haben Sie mal von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung verliehen bekommen, in einem Porträt. Schöner Titel, ne?
Ja, der bleibt mir jetzt auch für den Rest meines Lebens. Alle schreiben das ab und
oh.
Sie sprechen es
oh
nach.
Je. Sie haben mich ertappt. Wir machen schnell weiter. Wir reden über ein Thema, bei dem ich mich frage, ob es sich überhaupt steuern lässt, so sehr man auch umzukrempeln versucht, die Zunahme der Weltbevölkerung. Heute kommen Vertreter von mehr als 160 Ländern in Nairobi zusammen zur UNO-Weltbevölkerungskonferenz. Wo stehen wir? Fakten von Frederik Wirwig.
Die Weltbevölkerung wächst, das ist eine Tatsache. Im Jahr 1950 waren wir noch 2,5 Milliarden Menschen. Im Jahr 2050 werden wir nach Prognosen der Vereinten Nationen fast 10 Milliarden Menschen sein. Und im Jahr 2100 fast 11 Milliarden. Doch es gibt Widerspruch. Manche Experten sehen längst Signale für ein deutlich verlangsamtes Wachstum. Was in Europa passiert, nämlich der Rückgang der Geburtenrate, werde eher früher als später auch in Asien, Afrika und Lateinamerika eintreffen. Die Gründe? Mädchen erhalten weltweit einen besseren Zugang zu Bildung, Krankenversorgung und zum Arbeitsmarkt. Der Mathematiker Wolfgang Lutz, Direktor des Wittgenstein Center in Wien, erklärt diesen Zusammenhang im Spiegel so: Das wichtigste Fortpflanzungsorgan des Menschen ist das Gehirn. Deshalb ist Schulbildung von Frauen entscheidend. Die Vereinten Nationen, so seine Kritik, hätten diesen Zusammenhang in ihrer Prognose für die Weltbevölkerung bislang nicht ausreichend berücksichtigt.
Interessante Zusammenhänge, Jutta Almendinger, über die wir auch sprechen müssen. Bildung ist ja auch eines ihrer großen Themen. Ich trage aber seit der Redaktionskonferenz heute Morgen einen erstmal allgemein schwierigen Gedanken mit mir herum. Gilt die Gleichung weniger Kinder gleich bessere Welt?
Nun, wir müssen jetzt zunächst mal zur Demografie, glaube ich, zurückkehren. Und was wir ja feststellen, ist, dass dieses Wachstum der Bevölkerung auf zwei Grundsäulen beläuft sich. Und zwar das eine ist ja auch der Gewinn an Lebenserwartung. Und man kann zeigen, dass wir so alle 10 Jahre, 2 Jahre mehr an Lebenszeit gewinnen. Und ob das jetzt positiv ist oder negativ, mag der Diskussion anheimgestellt sein. Ich finde, es ist positiv, weil wir eben auch sehen, dass diese Lebenserwartung eine ist die mehrheitlich Lebenserwartung bei guter Gesundheit ist. Das ist der eine Faktor. Und der zweite ist, dass die Geburtenzahlen ja ganz unterschiedlich sich darstellen. Im Durchschnitt der Welt sind es, ich glaube, 2,4 Kinder. In Asien, in Afrika, insbesondere in Afrika, sind es 4,6. Und ich glaube, da greifen in der Tat Bildung, Zugang zum Arbeitsmarkt und insbesondere für Frauen. Und das finde ich, um jetzt auf Ihre Frage eine klare Antwort zu geben, überaus positiv.
Okay. Es gibt ja verschiedene Denkmodelle und auch Anreizmodelle. Wir kennen das große Beispiel Chinas, die Ein-Kind-Politik, mit der man dem Bevölkerungswachstum begegnete vor 20, 30 Jahren. Das gibt es jetzt aber auch gedanklich im Kleineren. Stimmen, die sagen, wir müssten eigentlich Prämien verteilen. Es gibt einen norwegischen Zukunftsforscher gemeinsam mit einem britischen Ökonomen, der zum Beispiel konkret gesagt hat, $80.000 an jede Frau, die das 50. Lebensjahr erreicht hat, die kein Kind oder vielleicht maximal ein Kind großgezogen hat.
Ja, aber wir sehen ja die Verwerfungen beispielsweise in China sehr gut. Die Bevölkerungsstruktur ist mittlerweile hoch überaltert. Deshalb hat man diese Ein-Kind-Politik auch ausgesetzt. Und davon ganz unabhängig ist ja natürlich die Frage, inwieweit kann die Politik in die Lebensplanung von Menschen eingreifen. Und da würde ich sagen, die Eingriffe sollten sich eher durch Ermächtigungspolitiken darstellen. Und das ist eben die Bildung und das ist die Aufklärung. Mhm. Und das ist ein höherer und größerer Zugang auch zur Geburtenkontrolle.
Interessant ist dabei ja auch die Frage, ob es sowas wie ein Bevölkerungsmaximum gibt, dass die Welt ertragen kann. Ich habe mal etwas herausgesucht aus unserem Archiv, als dieser Sender noch RIAS hieß, vor vielen Jahren, 1970, da hat man sich auch schon Gedanken gemacht über das Bevölkerungswachstum und wir hören da gerade mal rein.
Die Weltbevölkerung wächst mit zunehmender Geschwindigkeit. Bei gleichbleibender Wachstumsrate wird sich die Weltbevölkerung bis zum Jahr 2000 nochmals verdoppeln.
Wenn es heute schon nicht möglich scheint, die Weltbevölkerung ausreichend zu ernähren, wird es dann möglich sein, die weiteren Milliarden zu ernähren, die in den kommenden Jahrzehnten hinzugeboren werden? Oder geht die Menschheit in einer weltweiten Hungerkatastrophe unter?
Eine Frage gestellt 1970. Wir stellen fest, trotz aller Hungersprobleme, die es natürlich gab und auch gibt, gerade auch in Afrika, dass das ja nicht eingetreten ist. Und das hat mich so ein bisschen quasi beruhigt angesichts aller alarmierenden Prognosen. Wahrscheinlich neigen wir auch zu einem gewissen Alarmismus und stellen dann fest, diese Menschheit ist so wunderbar in der Lage, immer mehr rauszuholen, dass eigentlich auch Bevölkerungswachstum immer machbar und managebar ist.
Ja, ich finde das interessant, dass Sie das so interpretieren. Also was wir erstmal feststellen, ist, dass zwischen 1970 und 2019 sich der Diskurs und das Wissen ja vollkommen verändert haben. Wir reden heute über die Klimakatastrophe und die Klimaveränderungen. Und das betrifft gerade die afrikanischen Regionen sehr, sodass natürlich ein Bevölkerungswachstum dort komplett auch für uns hier in Europa spürbar werden wird. Und darauf müssen wir uns einstellen und können uns einstellen. Und von daher ist das dann nochmal was anderes als Hungersnöte, wenn wir in ganz unbelebbaren Gegenden dann diese Leute gar nicht mehr uns vorstellen können.
Also das heißt, wenn ich Sie jetzt richtig interpretiere, diese alte Fortschrittslogik, die bisher immer ganz gut funktioniert hat, wir werden durch Fortschritt hinkriegen, dass wir auch ein Bevölkerungswachstum irgendwie managen, dass die nicht mehr aufgeht.
Die geht dann auf, wenn wir unsere Verhaltensweisen verändern und wenn wir die Weltklimaziele auch nur versuchen einzuhalten. Und davon sind wir weit weg, sonst hätten sie diese Fridays for Future und jetzt auch diesen Schweigemarsch, der jetzt wieder angekündigt wird, hätten sie nicht. Und das ist, worum es heute geht. Und das ist eben auch ein Teil der Bildung, aber jetzt eben nicht nur der Bildung in den asiatischen, afrikanischen, lateinamerikanischen Ländern, sondern auch unserer tagtäglichen Bildung und des Umgangs von uns, die wir ja in einer sehr komfortablen Situation sind.
Heute wird die Einigung der Grundrente durch den Lackmustest der Fraktionen gehen von Union und SPD. Am Nachmittag sind die Fraktionssitzungen. Tja, was wird die erste Reihe tun? Den Geist des Kompromisses loben und beschwören.
Schließen wir einen kleinen Kompromiss. Davon hat man keine Kümmernis. Einerseits und andererseits, so ein Ding hat manchen Reiz. Sein Erfolg in Deutschland ist gewiss. Schließen wir einen kleinen Kompromiss.
Sein Erfolg in Deutschland ist gewiss, wusste Kurt Tucholsky schon in seinem bitterbösen Lied vom Kompromiss 1919. Jutta Almdinger ist an meiner Seite, die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin. Seit vielen Jahren forschen Sie ja zu verschiedenen Aspekten der Arbeitswelt. Und Sie sind nicht überzeugt von diesem Kompromiss?
Es sind jetzt zwei unterschiedliche Fragen, die Sie jetzt stellen. Das eine ist, braucht es Kompromisse?
Und nein, von diesem. Ich stelle ganz konkret die Frage zu diesem Kompromiss zur Grundrente.
Ja. Naja, ich beschäftige mich in der Tat schon länger mit der Rente. Und wir haben jetzt, wir können ja an zwei Seiten ansetzen. Einmal so eine Prävention, also wie macht man so ein Rentensystem zukunftssicher? So Vorsorgegedanken, da ist ja überhaupt nichts drin, sondern wir beschäftigen uns jetzt ja mit einem Reparatursystem. Also was macht man mit den Personen, die sehr lange erwerbstätig waren? Das ist das erste Problem, was ich habe. Also Reparatur, kommen wir vielleicht noch drauf, ist das eine. Aber ich hätte natürlich gerne gesehen, dass man nochmal diese ganzen Rentenfragen groß denkt, dass man die Beamten, Pensionen, die Selbstständigen, dass man zusammendenkt mit den Angestellten, dass man über die Beitragsbemessungsgrenze nachdenkt. Also einfach eine wesentlich solidarischere Alterspolitik macht. Mhm. So, und wenn ich jetzt auf diesen Reparaturbetrieb und auf diesen Kompromiss eingehe, dann frage ich mich schon, was man eigentlich möchte. Möchte man, dass das, was so ein Credo aller Menschen in Deutschland ist, Leistung muss sich lohnen, dass man das hochzieht, dass man sagt, die Leute, die wurden eigentlich unter Wert bezahlt in den letzten Jahren, sind es 50, sind es 60, innerhalb derer sie diese 35 Jahre tätig waren. Oder geht es tatsächlich um eine Sicherung des Lebensstandards heute? Und da gehen die Argumente quer durch.
Mhm. Aber wahrscheinlich geht es um beides. Also man möchte ja in der Tat diese Anerkennung
leisten.
Ja, aber
das finde ich als eine politische Aufgabe, finde ich dieses beides problematisch. Weil ich auf der einen Seite dann, glaube ich, mit 35 Jahren schlecht hantieren kann, wenn ich einen Ansatz habe, Leistung muss sich lohnen, Erwerbsarbeit, die ich geleistet habe, Pflege, Kindererziehung, warum dann diese 35 Jahre? Bei dem anderen geht es darum, was brauchen denn Menschen, um ordentlich leben zu können?
Was sollte denn gerade die Priorität sein aus Ihrer Perspektive, dass sich Leistung lohnt, also dieses Prinzip zu stützen, oder dass man sagt, wir müssen eine Grundsicherung für alle im Alter schaffen?
Als Reparationsmaßnahme, so wie wir es jetzt andenken, muss es einfach heißen, die Leute, die brauchen Sicherheit in den vielen Jahrzehnten, in denen sie nicht mehr beschäftigt sind. Und dann aber der Blick nach vorne. Und da muss es darum gehen, dass wir Arbeit ordentlich entwerten, dass wir den Mindestlohn heraufsetzen, dass wir mehr Sicherheit geben, was Erwerbsarbeit betrifft. Dass wir mit diesen Horrorszenarien, uns geht die Arbeit aus, abschließen, weil wir wissen, dass es so nicht kommen wird.
Aber uns geht vielleicht nicht in allen Bereichen, aber in einem gewissen Segment die gut bezahlte Arbeit aus. Wir haben ja dieses Problem dadurch, dass der Niedriglohnsektor so entstanden und auch gewachsen ist in den letzten Jahren. Jetzt wäre die Frage, muss man da ansetzen? Ist das eigentlich das Problem oder muss man den als alternativlos gesetzt ansehen in einer modernen kapitalistischen Wirtschaftsordnung?
Ich sehe gar nicht, dass uns die gut bezahlte Arbeit ausgeht. Also wir haben ja gerade eine Zunahme von wirklich sehr gut bezahlter Arbeit. Wir haben eine Zunahme an der Spreizung von Einkommen, wenn Sie an die hohen Bonizahlungen denken. Insofern ist es eine politische Frage, welche Art der Umverteilungspolitik des Werts von Arbeit ich vornehme. Und auch, ich sage die ganze Zeit Arbeit, was ich eigentlich unter dem Arbeitsbegriff verstehe. Und das ist nicht nur die auf dem Markt veräußerte Erwerbsarbeit, sondern es ist auch die Arbeit, die ich in der Pflege, die ich für die Kindererziehung leiste. Und das ganz neu zu denken und auch zwischen den einzelnen Gruppen in der Gesellschaft gleicher zu verteilen, das ist eine Diskussion, die wir dringend brauchen.
Ich meine, bisher haben wir natürlich die Logik, dass Arbeit als das empfunden wird, was in gewisser Weise Wertschöpfung schafft, also wo man irgendwie wie gegenrechnen kann im betriebswirtschaftlichen Sinne, da kommt was bei rum. Wenn Sie das jetzt sagen, wir müssen Pflege von Angehörigen anerkennen, Kindererziehung und dergleichen mehr. In gewisser Weise macht das Rentensystem das ja im Moment auch schon. Solche Zeiten werden anerkannt, was dazu führt, dass im Moment schon 100 Milliarden Euro jedes Jahr aus dem Bundeshaushalt in die Rentenkasse gepumpt werden, weil man eben sowas anerkennen möchte. Wenn man das ausweitet, würde das aber bedeuten, dass man eigentlich immer mehr öffentliches Geld aufbringen muss, oder?
Naja, Sie können sich ja die ganze Kindererziehung und auch die Pflege ganz anders vorstellen. Sie können davon ausgehen, dass beide Erwachsenen im Haushalt Vollzeit erwerbstätig sind und das outsourcen und von daher sich die Kinderbetreuung und die Pflegebetreuung ins Haus tun. In dem Moment und einkaufen. In dem Moment würden Sie von Wertschöpfung reden. Mhm. Insofern ist das jetzt ja ein Glasperlenspiel.
Ja.
Aber das stimmt, also ich würde niemals sagen, dass das keine wertschöpfenden Tätigkeiten sind.
Ja, ich habe jetzt wirklich sozusagen in der betriebswirtschaftlichen Logik gesprochen. Will mir die nicht komplett zu eigen machen.
Ich bin glücklicherweise Sozialwissenschaftler.
Deswegen ergänzen wir uns jetzt hier gerade. Sage ich als Politologe, wahrscheinlich gar nicht genug Ahnung von wirklichen Wertschöpfungsketten. Aber was ich dann interessant finde, politisch, weil man es organisieren muss. Die Frage, wie man dann Solidarität aufbaut, wie man zum Beispiel nicht eine Situation schafft, wo wir im Prinzip eine Art ausufernden Sozialstaat haben, und das meine ich jetzt gar nicht so als FDP-Schreckgespinst, sondern wirklich in der Frage, wo kommt eigentlich das Geld her? Oder anders gesagt, müssen wir dann nicht zum Beispiel Solidaritätsräume jenseits des Staates viel stärker anerkennen, dass zum Beispiel die Familie und was da möglich ist, zum Beispiel eine erste Adresse ist, bevor man nach sozialen Leistungen des Staates fragt.
Das geht wieder zurück auf das, was ich eben schon kurz angetippt habe. Wir haben im Moment keine Verständigung darüber, wie wir uns eigentlich den Sozialstaat vorstellen. Bismarck'scher Prägung war das ganz klar. Bismarck'scher Prägung, eine Person, die Vollzeit erwerbstätig ist, die andere Person, die tätig ist, auch Vollzeit, aber eben nicht auf dem Markt tätig, sondern zu Hause. Wir haben das dann aus vielen guten Gründen verändert in so ein Zuarbeitersystem. Dahinter liegt aber tatsächlich die Vorstellung, dass beide Erwachsenen Vollzeit auf dem Markt erwerbstätig sind. Und dann die Frage entsteht ja, wer macht denn die ganzen ganz wichtigen Arbeiten? Und diesen Diskurs führen wir nicht. Wir führen einen verschobenen Diskurs über den Gender Wage Gap oder den Gender Pension Gap und ungleiche Bezahlungen zwischen Männern und Frauen. Dabei geht es doch im Grundsystem darum, wie verteilen wir Erwerbsarbeit und wie verteilen wir eher an das Haus gebundene Pflegearbeiten, Kinderarbeiten. Und von daher plädiere ich schon immer eher für so eine 32-Stunden-Woche für Männer und Frauen über das Lebensalter verteilt, die dann eben auch Zeit gibt für Familie, breit gedacht. Mhm. Und das ist für mich dann eine solidarische Gesellschaft.
Also weniger arbeiten, länger arbeiten? Also
weniger
arbeiten.
Weniger arbeiten Sie.
Also
Sie haben ja dieses Vexierbild, wenn Sie, also ich bin da wirklich hart in der Unterscheidung zwischen Erwerbsarbeit und Tätigkeiten. Und von daher denke ich, dass wir uns es heute leisten können, dass wir 32 Stunden als die normale Arbeitszeit anschauen. Das ist im Übrigen genau das, was sich ergibt, wenn man die Männererwerbstätigkeit und die Frauenerwerbstätigkeit addiert, durch zwei teilt. Dann kommen wir mit Frauen in Führungspositionen weiter, dann können wir mit ähnlichen Verdiensten viel weiter und wir kommen mit auch einer gleicheren oder vergleichbareren Aufteilung von Familienarbeit weiter.
Heute tagen die deutschen Arbeitgeber, der Arbeitgebertag in Berlin. Seit 10 Uhr sitzen, Frau Almdinger, ich moderiere das jetzt mal klassenkämpferisch, seit 10 Uhr sitzen die Bosse zusammen und machen sich Gedanken über die Zukunft der Arbeit. Und da ist erstmal die erste Frage, haben Arbeitgeber und Arbeitnehmer eigentlich die gleichen Interessen, wenn es um die Zukunft der Arbeit und der Veränderung der Arbeitswelt geht?
Ja, ich hoffe doch, dass sie zumindest bei einem Punkt die gleichen Interessen haben.
Nämlich?
Und das ist, unser Bildungssystem zu stärken.
Ja.
Und endlich mal diese 15-20%, die ich immer als bildungsarm bezeichne, runterzudrücken. Also zumindest mal einen Standard in die Bildung reinzugeben. Das ist das Erste. Und das Zweite, neben diesem Abschaffen von Bildungsarmut, natürlich endlich mal was für eine ordentliche zweite und dritte Bildung zu tun. Also für die Öffnung der Schulen, um wieder reinzukommen, für die Öffnung der Hochschulen.
Zweite und dritte Bildung für? Das ist
für Beschäftigte.
Ach so,
ja,
also dass
man
quasi weiterlernt.
Ich kann das nicht anders ausdrücken, weil in Deutschland haben wir ja gar keinen Ausdruck dafür. Ich kann jetzt absolut nicht das Wort Umschulung benutzen. Sie hatten vorhin anmoderiert, dass ich mal bei der Bundesagentur für Arbeit gearbeitet habe. Und da waren die Umschülerinnen und Umschüler jene, die also wirklich ganz unten waren. Mhm. Ich denke, wir müssen hinkommen zu dem, was andere Länder uns schon lange vormachen, dass sie die Ausbildungsstätten öffnen, auch für Menschen, die 40, die 45 nötig sind, um tatsächlich einen neuen Job, ein neues Tätigkeitsspektrum zu erlernen. Und jetzt mache ich ja diesen Job als Hochschullehrerin schon wirklich über Jahrzehnte. Ich habe immer nur die Jungen und dann die Leute im Seniorenstudium. Aber ich habe nicht die Personen in ihrem Alter, die dann sagen, jetzt ist mein... Sie sagten ja eben, das muss ich alles selbst machen, die ganzen Bildschirme und so etwas. Irgendwann müssen sie vielleicht was ganz Neues machen. Das müssen wir uns aufstellen. Das Arbeitnehmer und Arbeitgeber gemeinsam angehen.
Ich würde unglaublich gerne mal vorbeikommen. Neulich hat erst unsere Personalabteilung einen Fragebogen geschickt an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Hauses, also die Journalistischen, und gefragt, was könnt ihr, was wollt ihr, was wünscht ihr euch? Und genau das habe ich da übrigens angegeben. Ich würde häufiger gerne mal hier rauskommen und ein bisschen sehen, was in der Welt sonst noch passiert ist. Also jetzt nicht im Reisesinne, sondern wirklich im Lernsinne. Jetzt bin ich mal gespannt, ob mein Arbeitgeber sagt, oh, davon haben wir ja auch was. Das müssen die jetzt entscheiden, vielleicht hören sie ja gerade zu. Aber allgemein gesprochen.
Ich kann sagen, dass sie davon sehr, sehr viel hätten, weil wir geben solche Sabbaticals an alle, und wenn die dann zurückkommen, sind sie reicher und machen uns auch reicher.
Okay, gut, ich habe es amtlich von Ihnen, das ist wunderbar. Jutta Almdinger hat es gesagt. Aber ganz im Ernst und im Großen gesprochen. Und deswegen meine Eingangsfrage mit den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressen. Wir sehen eine Veränderung der Arbeitswelt, ganz viele Dinge, die Dinge leichter machen eigentlich? Also Arbeit ist in vielerlei Hinsicht leichter geworden. Wir haben Maschinen, die uns unterstützen. Wir haben die künstliche Intelligenz, die da immer weiter voranschreitet, die vielleicht so langweilige Tätigkeiten auch immer stärker abnimmt, und gleichzeitig aber auch so ein, vielleicht ist es nur ein subjektives, aber doch ein Gefühl, dass es Arbeiten auch immer belastender und schwerer wird. Das ist irgendwie diffus, oder?
Es ist in der Tat diffus. Natürlich haben Sie gerade, was einfache Tätigkeiten betrifft, aber auch bis in hochtechnologisierte Berufe rein. Also ich könnte da auch über meinen Beruf sprechen, wo ich es wesentlich einfacher habe, an Quellen ranzukommen als noch vor 30 Jahren. Auf der anderen Seite haben wir halt noch nicht das Nein-Sagen gelernt. Also Grenzen zu ziehen zwischen der Zeit, in der ich arbeite, und Grenzen und zu jener, wo ich eben was für mich tue. Also wann tue ich etwas für meinen Arbeitgeber, wann tue ich vielleicht ähnliche Sachen, aber für mich, wie bin ich erreichbar? Wann erwarte ich von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Erreichbarkeit? Welche Geschwindigkeit erwarte ich? Welches Multitasking? Auch welche Trennung zwischen Beruf und Familie? Ich meine, die ganzen Heimarbeiten haben ja schon auch zur Auswirkung, dass man dem Kind sagen muss, ich bin jetzt hier, ich sitze da, wo ich immer sitze. Aber vergiss es, ich bin eine Fata Morgana. Eigentlich arbeite ich jetzt. In der Situation hätte ich vor 25 Jahren nicht sein wollen, als ich mein Kind da hochzog.
Da gab es ja verschiedene politische Initiativen. Andrea Nahles als Arbeitsministerin und dann auch als SPD-Vorsitzende hat das ganz stark vorangetrieben, solange sie noch da war, politisch in der ersten Reihe, zu sagen, wir müssen da irgendwie was regeln. Und ich hatte ganz häufig den Eindruck, also gerade auch was Heimarbeit, was solche Fragen angeht, und ich hatte immer den Eindruck, das ist so ein Wettrennen gegen einen Großtrend, gegen den man gar nicht ankommt. Jetzt machen Sie mir bitte Hoffnung, man kommt dagegen an.
Gegen was denn jetzt?
Also gegen sozusagen diese Beschleunigung, diese Ausdehnung der Arbeitszeit ins Endlose durch die ständige Erreichbarkeit.
Ja, natürlich kommt man dagegen an. Das kann man regeln, und in vielen Tarifverträgen ist das mittlerweile auch geregelt, wie die Erreichbarkeiten geschnitten sind. Ich finde auch, man kann regeln, dass man auf der einen Seite eine Flexibilität hat, die vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gut tun, dass man also auch mal zu Hause arbeiten kann, aber gleichermaßen auch Präsenzpflichten hat, weil damit natürlich auch wiederum so ein Ort der Begegnung geschaffen wird. Wir sehen, dass die Gesellschaft immer weiter in diese kleinen Wirs da auseinanderbricht, und wenn man sie fragt, wo trifft man überhaupt noch fremde Menschen, dann ist es die Erwerbsarbeit, und das ist nicht nur ein individuelles, sondern es ist ein massiv gesellschaftliches Gut.
Aber ich merke schon, also wenn Sie dann zum Beispiel sagen Tarifverträge, wir brauchen schon eigentlich die Klassiker der alten Erwerbslogik, also dass da Gewerkschaften sind, dass es sozusagen strukturiert und organisiert ist über Verträge. Wir merken ja aber auch in der Realität, dass gerade ganz viele der neuen Berufe, Startups und dergleichen von Gewerkschaften gar nicht mehr erreicht werden.
Da bin ich viel hoffnungsvoller als Sie. Also natürlich haben wir im Westen nur noch 57% der Betriebe, die unter einen Flächentarifvertrag fallen. Im Osten sind es noch weniger. Natürlich haben wir nur noch 15% 10% der Menschen, die gewerkschaftlich gebunden sind. Aber gerade wenn sie auf diese Start-ups schauen und auf diese Plattform arbeiten, sehen sie, dass sich kleine Gewerkschaften sehr schnell gründen, weil Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einfach sehen, dass sie gemeinsam stärker sind und ihre Interessen stärker durchsetzen können. Und da hat sich vieles zum Guten verschoben. Also so schnell bin ich bei Ihnen nicht bei diesem maximalen Abgesang gewerkschaftlicher Organisation.
Das ist gut. Jutta Almdinger im Deutschlandfunk Kultur. Politisch geht eine Ära zu Ende heute. Sarah Wagenknecht verlässt die erste Reihe der Politik. Sie kandidiert nicht wieder als Fraktionsvorsitzende der Linken. Heute Nachmittag wird eine Nachfolgerin gewählt. Entweder die eher moderate Karen Ley oder die linke Amira Mohamed Ali. Wer wird's?
Das wird eine offene Wahl mit offenem Ausgang. Mein Anspruch an die Bundestagsfraktion ist folgender, dass man danach wirklich geeint auftritt und alle Potenziale der Fraktion ausschöpft.
Das ist die Einschätzung von linken Parteichefin Katja Kipping. An meiner Seite ist weiterhin die Soziologieprofessorin Jutta Almendinger. Sie müssen jetzt keine Wahlempfehlung abgeben.
Das würde ich auch nicht tun.
Aber was mich interessieren würde, wenn ich mal das Stichwort aufnehme, Potenziale ausschöpfen, das die Parteivorsitzende da genannt hat. Warum steht die Linke so schlecht da? Und man könnte das eigentlich auch über die Partei Die Linke hinaus weiten, die linke Mitte politisch. Wir haben die ganze Sendung schon über soziale Schieflagen und auch Utopisches gedacht, wie man Gesellschaft und Arbeit weiterdenken müsste. Das müsste doch eigentlich Wasser auf die Mühlen einer Linken sein.
Ja, das Problem ist in der Tat, dass wir auf der einen Seite eine riesige Agenda dessen haben, was zu tun ist. Also die ungleiche und immer ungleicher werdende Vermögensstruktur der Menschen in Deutschland, Einkommensstrukturen, unglaubliche Bildungsunterschiede, die ganze Wohnungsproblematik, also dass man gefangen ist in der Wohnung, dass man oft keine Wohnung mehr findet, dass wir jetzt feststellen, dass immer mehr Personen, die erwerbstätig sind, wohnungsarm sind oder sogar obdachlos sind. Das sind natürlich alles Themen, die wir angehen müssen. Aber solange die Menschen nicht so etwas wie eine Grundsicherheit empfinden, sehen sie eher den Ausweg in einem Schritt zurück in die Vergangenheit, ohne Migration, ohne die Bedrohung durch Digitalisierung, Globalisierung, als den Mut, einen Schritt nach vorne zu gehen. Und das ist das Lähmende, was man sieht, wobei wir in unseren ganzen Untersuchungen feststellen, dass die Leute eigentlich gar nicht so gelähmt sind, dass sie schon eigentlich wissen, wohin sie möchten. Aber nicht die Hilfen an der Hand haben. Mhm. Also es ist so eine merkwürdige Kapitulationsstimmung, die da drinnen ist, die aber nicht heißt, dass es nicht eine grundlegende Bereitschaft gäbe. Ja. Also Kapitulation heißt ja immer, ich weiß eigentlich, wohin ich möchte, aber ich schaffe es nicht aus eigenem Antrieb und ich schaffe es nicht mit den Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Von daher würde ich mir natürlich schon wünschen, dass es eine breite sozialliberal-linke Politik gibt.
Das wäre ja eigentlich genau das, was Sie beschrieben haben, Job von Parteien. Sie sind selbst Mitglied in der SPD. Über die könnte man in dem Kontext ja auch sprechen. Diese Frage, warum das dann eigentlich nicht gelingt. Dass es eigentlich eine Agenda gibt, die man bedienen müsste, könnte. Warum dringt man damit nicht durch?
Weil die ganzen Zukunftsszenarien negativ behaftet sind und die Vergangenheitsszenarien durch die AfD positiv konnotiert werden. Und die Leute dann in die Vergangenheit gehen, anstelle dass sie eine Ermutigung haben, in die Zukunft zu gehen. Da bräuchten wir ein ganz anderes Narrativ, nämlich, und da kann ich ja schön anknüpfen an das, was Sie vorhin sagten, wir haben durch eine Digitalisierung auch enorme Erleichterungen unserer Arbeit in den meisten Beschäftigungen. Im Übrigen, so verstehen wir Digitalisierung und Arbeit als das absolute Bedrohungsszenario, dass es ein Jobsvernichter ist. Und das könnte ich weiterdenken. Also Globalisierung, wir haben zu viele Migranten wieder sehr schön zusammengeschnürt zu unserem vorgängigen Thema mit dem Bevölkerungswachstum. Jetzt kommen da noch mehr und diese ganzen Horden von Afrikanern, die dann kommen. Und dann haben wir dieses dunkle Christkind. Das ist etwas, was Leute bedroht, weil sie selbst keine Sicherheit für die Zukunft empfinden.
Die dänischen Sozialdemokraten haben ja eine interessante Antwort darauf gefunden, die, glaube ich, eher in eine andere Richtung geht oder die das vielleicht aufnimmt und sagt, okay, wir machen die Welt etwas weniger komplex für die Menschen und sagen, wenn ihr Sorge habt vor der Zuwanderung und aber eigentlich euren Sozialstaat liebt, dann bieten wir euch genau das an. Wir sagen, okay, wir reduzieren die Zuwanderung und sichern dafür das gute Leben, das wir kennen. Ich ahne, dass das nicht ein Weg ist, den sie gutheißen.
Nein, wir sind ja über die Politik hoffentlich heraus der nationalen Begrenzung, die sich auch gar nicht aufrechterhalten lässt. Wir leben tatsächlich in einer globalen Welt und diese ganze Frage von Migration und der auch aufgrund der Klimaveränderungen dezidiert eintretenden Migration. Und da male ich jetzt keine Schreckgespenster an die Wand. Ich glaube, wir können, wenn wir das wollen, auch das meistern. Zeigt, dass nationale Politiken nicht die Zukunftspolitiken sein können. Was ich denke, ist, dass wir mit einem gewissen Bürgergeld oder wie auch immer ich das darstelle, jetzt nicht das bedingungslose Grundeinkommen, welches ja ein Mischmasch unterschiedlicher Ansätze ist, dass wir Leuten so etwas wie eine Sicherheit geben und auch eine Freiheit in Richtungen sich zu bilden, die dann zukunftsfestere Jobs haben als das, was sie jetzt machen, die Freiheit aus dem Land in Gebiete zu gehen, wo sie eine Beschäftigung auch in der Zukunft sehen, dass sie diese Problematik jetzt gerade, das Abschaffen von Autos, ich meine, das sind ja alles, was sie in die Zukunft denken, ist mit Schatten behaftet. Und eine linke Politik muss das ändern. Und dann ist sie eine, ja, doch sehr wählbare Politik, hoffentlich.
So hört sich ein Gelöbnis der Bundeswehr an. Vor einer guten Stunde haben 400 Soldatinnen und Soldaten ihr Gelöbnis abgelegt. Und zwar nicht irgendwo, sondern vorm Reichstag in Berlin. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, war dieses Symbol wichtig? Nach langer Pause, 2013 zuletzt, waren Soldaten vorm Bundestag. Und eben auch gerade heute, vor 55 Jahren, wurde die Bundeswehr gegründet. Jutta Almdinger, ich frage Sie jetzt nicht mit Blick auf Ihre wissenschaftliche Expertise, das ist nicht Ihr Feld, sondern als Staatsbürgerin. Öffentliche Gelöbnisse der Bundeswehr, ist das gut? Ist es auch gut, sie stärker wieder in diesen zentralen öffentlichen Raum zu holen? Oder ist es, und das ist ja ein Tenor der Kritik, auch eine Spur Militarisierung der Öffentlichkeit?
Na, für mich geht es weniger um das Ob als um das Wir. Ich finde, wir haben eine Parlamentsarmee und von daher ist sie dem Parlament, ist der Zivilgesellschaft verpflichtet. Und das kann man durchaus mit einem öffentlichen Gelöbnis machen. Das finde ich sogar wichtig, ehrlicherweise. Was ein Problem ist, ist dieses Martialische. Das haben Sie ja gerade gehört. Also ja. Warum muss das mit diesen Symbolen behaftet sein? Warum kann man den Auftritt nicht anders machen? Also diese ganze Frage der Ästhetik, die da reinkommt, das ist das, was mich ungemein stört.
Also sozusagen der wahre Staatsbürger in Uniform, der müsste auch nicht in diesem martialischen Sprechchor auftreten, sondern könnte das wie eine
Absolut.
Beamtenvereidigung machen beispielsweise.
Absolut. Mhm. Und dann finde ich das wichtig auch richtig, aber in der jetzt vorgetragenen Form und dann auch nochmal in der Verbindung, dass Deutschland einen anderen Anspruch hat und die Welt ist das gerade im Jahr 2019.
Das ist Ihnen gerade ein bisschen zu viel bei Annegret Kramp-Karrenbauer, dieser Ruf nach Engagement und dann auch noch die Soldaten vorm Reichstag.
Richtig.
Okay.
Richtig.
Gut. Richtig. Mir kam vorhin in den Sinn, es gibt ja diesen alten Satz, das Militär ist die Schule der Nation. Es gab die wunderbare Weiterentwicklung des Satzes. Ich glaube, der ist ja in Ihrem Sinne, auch mit Ihren Forschungsschwerpunkten, die Schule ist die Schule der Nation, Herr Willy Brandt.
Ja, leider ist man halt nur für eine gewisse Dauer im Leben in der Schule. Also ich habe das ja sehr ungerne gehört, dass der Zivildienst und der Wehrdienst abgeschafft wird, weil er doch einer der wenigen Orte der Begegnung war, wo ganz unterschiedliche Leute zusammengekommen sind und man mal gesehen hat, was außerhalb dieses eigenen, so geschlossenen Rahmens da passiert. Und werde nie vergessen, wie mein Bruder nach seinem ersten Zivildiensttag nach Hause kam und sagte, Schwester, du kannst dir gar nicht vorstellen, mit wem ich es da zu tun habe, noch mit so richtigen Vorurteilen. Und nach dem Jahr war das weg. Mhm. Und er war ein anderer Staatsbürger. Insofern ist das schon auch eine Schule.
Jutta Almdinger, Staatsbürgerin hier bei mir im Studio und Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen, Franz.
Und vielen Dank für das interessante Gespräch.
Danke.